Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und in dem heutigen Video dreht sich alles um die SLM Solutions Group AG, einen börsennotierten Hersteller für 3D-Metalldrucker. Also eine extrem spannende Branche und so viel sei schon mal gesagt, es handelt sich um ein deutsches Unternehmen, was weltweiter Technologieführer ist. Also jetzt mal abseits vom Zahlenwerk und vielen Sachen, die wir uns noch anschauen werden in diesem Video, mal grundsätzlich was für ein spannendes Unternehmen auf dem deutschen Kurszettel. Und es gibt jemanden, der sich sehr gut auskennt mit der Gesellschaft, Lukas Spang, heute eingeschaltet, Vorberater und Gründer der Vorboutique Tigris Capital. Hallo Lukas, vielen Dank, dass du wieder einmal mit dabei bist und vielleicht kannst du direkt starten und die Gesellschaft noch mal ein wenig ausführlicher zu Beginn vorstellen.
Ja, hallo Paul, danke natürlich auch wieder für die erneute Möglichkeit hier heute eine Aktie aus dem Tigris Small und Micro Cap Growth Fund näher vorzustellen. Du hast es gesagt, die Gesellschaft ist im 3D-Druckbereich aktiv. Im Branchenjargon heißt das additive Metallverarbeitung bzw. im additiven Segment. Hier ist auch immer der Unterschied zwischen Kunststoff und Metall zu unterscheiden, weil der Kunststoffbereich einfach auch schon sehr viel weiter im Lebenszyklus ist. Das heißt, die Gesellschaft verkauft Maschinen, auf denen der Kunde dann letztlich additive Teile herstellen kann, Metallteile. Die Kunden kommen großteils aus den Bereichen Luftfahrt, Automotive, Medical und generell in der breiten Industrie. Und zunehmend ist es eben so, dass die gefertigten Teile mehr und mehr in höheren Stückzahlen produziert werden. Das heißt, es wird auch einfach auf der Kundenseite zunehmend relevant für die Unternehmen und gerade auch was das Thema Lieferketten angeht. Jetzt durch die Corona-Krise ist das natürlich auch von zunehmender Relevanz, dass die Unternehmen sich hier flexibler und unabhängiger aufstellen können, indem sie dann letztlich die Teile auch über die Maschinen selbst herstellen können.
Wir blenden mal den Aktienchart ein und sehen, die Gesellschaft gibt es ja auch schon lange. Also das ist jetzt nicht eine Gesellschaft, die erst seit ein, zwei Jahren jetzt mal anfängt, irgendwas zu machen, sondern Gründung 2006, börsennotiert ein bisschen später. Aber auch hier sehen wir eine gewisse Historie. Und da stellt sich natürlich die große Frage, warum sollte es denn jetzt so weit sein, dass es sich lohnt, hier zu investieren? Die Aktie, wir sehen es beim Chart, hat viele Hochs und noch mehr Tiefs, muss man eigentlich sagen, gehabt, hat auch viel Geld verbrannt. Und jetzt, wie gesagt, so die Frage, was könnte denn jetzt ein Trigger sein? Du hast auch mit deinem Fonds investiert, Lukas. Was genau könnte hier so ein Trigger sein, dass es sich jetzt lohnt, hier zu investieren?
Ja, wir haben es im Vorfeld gesagt, wenn man möchte, könnte man jetzt eine Stunde lang darüber reden, weil es einfach so viel an Themen sind, die hier eine Rolle spielen. Aber um mal ein paar Punkte zu nennen, die Gesellschaft hat in den vergangenen Jahren immer wieder natürlich neue Maschinengenerationen auf den Markt gebracht und jetzt mit der neuen Maschine NXG 12600 einen ganz neuen Maschinenstandard sozusagen gesetzt. Man ist hier mit der neuen Maschine am Markt, die deutlich schneller ist als bestehende Maschinen, die es im Markt gibt, die eine deutlich höhere Ausschuss, eine deutlich höhere Produktivität aufweist. Und das ist letztlich der große Trigger für die Gesellschaft aus Sicht des Vorstands für die kommenden Jahre, dass man mit dieser neuen Maschinengeneration eben hier sowohl mit bestehenden Kunden als auch mit neuen Kunden wächst und natürlich einfach aufgrund der höheren Produktivität der Maschine letztlich auch immer mehr in eine, sagen wir mal, ich will nicht sagen Massenfertigung, aber zunehmend in die breitere Fertigung der Kunden dann auch mit eingebunden wird, um letztlich dann von einer Einzelteilefertigung mehr in eine breitere Produktion eingebunden zu werden. Da sieht eben SLM und der Vorstand hier große Potenziale für die kommenden Jahre. Und das ist letztlich auch die entscheidende Basis dann letztlich für die Prognose, die auch das Unternehmen jetzt im letzten November gegeben hat.
Und jetzt bin ich mal ein bisschen fies mit Blick auf die Profitabilität. Wir hatten ja schon ein paar Videos gemacht und du legst ja immer mit deinem Fonds auch einen sehr großen Wert auf Profitabilität, auf hohe Margen. Jetzt haben wir hier ja ein Unternehmen, was noch defizitär ist, aber so wie ich dich kenne, würdest du hier nicht investieren, wenn du nicht einen klaren Ausblick sehen würdest, dass sich das ändert, also dass man Break-Even erreicht und dann auch irgendwo gute Margen erzielt. Wie sieht denn dieser mögliche Profitabilitätspfad bei SLM aus?
Genau, also aktuell ist es eben so, dass die Gesellschaft noch Verlust erzielt auf EBITDA-Basis. Das heißt, man hat jetzt vor kurzem vorläufige Zahlen für 2021 bekannt gegeben und da eine Range von minus 9 bis minus 10 Millionen bekannt gegeben. Es ist aber dennoch eine spürbare Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von minus 14,8 Millionen. Gleichzeitig konnte auch der Umsatz deutlich gesteigert werden auf jetzt rund 75 Millionen. Die Prognose lag da bei über 71 Millionen. Und im November letzten Jahres hat die Gesellschaft eben hier letztlich einen ersten Ausblick für 2022 gegeben und auch bis 2026. Und im Rahmen dessen wurde eben kommuniziert, dass die Gesellschaft im zweiten Halbjahr diesen Jahres auf Quartalsebene erstmalig den Break-Even schaffen will. Das heißt, da dann auch EBITDA positiv werden sollte und in den kommenden Jahren dann bis 2026 deutlich profitabel wird, einfach aufgrund dessen, dass die nicht variablen Kosten, also insbesondere Material, nicht in dem Maße steigen werden wie der Umsatz, sondern deutlich unterproportional. Und der Finanzvorstand hat hier im Rahmen des Q3-Calls auch mal eine ungefähre Indikation gegeben, dass sie also auf jeden Fall eine EBITDA-Marge von über 20% mittelfristig anstreben. Und das zeigt letztlich im Prinzip auch gleichzeitig mit dem angestrebten Umsatz bis 2026, der sich gegenüber 2021 verfünffachen soll. Das heißt, wir reden hier über einen Umsatz im Jahr 2026, der angestrebt ist, in einer Größenordnung von 355 Millionen Euro. Dass dann letztlich bei, wenn wir hier mal die EBITDA-Marge von nur 20% und nicht mehr annehmen, ein EBITDA von über 70 Millionen resultieren würde.
Ja, also wir sehen, wenn das klappt, ich glaube, da braucht man nicht viel Vorstellungskraft, würde die Aktie natürlich auch ganz woanders stehen. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gab in den letzten Jahren ja viele Prognoseverfehlungen. Was stimmt dich denn da positiv, dass es jetzt möglicherweise anders ist dieses Mal?
Absolut. Also in den letzten Jahren gab es reihenweise Prognoseanpassungen. Das heißt also, zwischen 2016 und 2019 hatten wir hier 5 Prognoseanpassungen, im Prinzip jedes Jahr, und im Jahr 2018 waren es sogar 2. Sprich, der Track Record des Unternehmens war in dieser Zeit katastrophal. Aber seit 2020 gibt es jetzt auch ein neues Management mit dem neuen CEO und dem neuen CFO. Und seitdem hat das Management eben seine Prognose auch wieder einhalten können. Das heißt, für 2020 und auch 2021 wurden jeweils die Prognosen erfüllt. Das heißt, das Unternehmen baut sich jetzt hier wieder unter dem neuen Management einen entsprechenden Track Record auf. Und wenn wir uns auch mal die Entwicklung, wie gesagt, im EBITDA, wurde das Ergebnis jetzt schon deutlich verbessert. Man hat auch in den Jahren 2020 und 2021 wieder deutliches Wachstum gezeigt, deutlich zweistelliges Wachstum. Der Auftragseingang hat sich auch im Jahresverlauf sukzessive verbessert. Man hat jetzt hier Ende 2021 einen Auftragsbestand von 43 Millionen Euro. Das war eine Steigerung von 42% und war zugleich auch der höchste Auftragsbestand in der Firmengeschichte. Das ist zum einen positiv. Zum anderen konnte der Auftragseingang um knapp 52% gesteigert werden auf 70 Millionen. Das heißt, hier sieht man einfach, dass die Auftragsdynamik, die natürlich die Basis ist, auch für das entsprechend erwartete und angestrebte Wachstum in die richtige Richtung geht. Man hat jetzt angekündigt, dass man für die NXG 12600 7 feste Aufträge erhalten hat und 3 bedingte. Das heißt, insgesamt 10 Aufträge. Wobei natürlich die 3 Bedingten noch in feste Aufträge umgewandelt werden müssen. Man hat jetzt auch mal ungefähr bekannt gegeben, oder bei 2 Aufträgen hat man konkrete Namen genannt, wer dahinter steckt. Bei dem 3. Auftrag hat man sich da so ein bisschen kryptisch gehalten. Also zum einen wurde MAN Energy Solutions als Kunde für die NXG 12600 gewonnen. Die haben eine Maschine abgenommen. Zum anderen wurde Collins Aerospace, die hatten schon Maschinen aus früheren Generationen beim SLM gekauft. Die haben eine NXG 12600 gekauft. Und dann hieß es, dass ein führendes Raumfahrtunternehmen aus Kalifornien, und da wurde dann im weiteren Teil der Pressemitteilung auch von einem Raketenunternehmen gesprochen, und so viele Raketenunternehmen gibt es in Kalifornien nicht. Von daher liegt die Vermutung doch recht nah, dass es sich in dem Fall um SpaceX handelt, auch wenn das natürlich nicht bestätigt ist und auch SpaceX beispielsweise von einem sehr noch jungen, aber ambitionierten Wettbewerber Velo3D ein großer Kunde ist, sodass man hier letztlich jetzt auch die die ersten Aufträge für die NXG 12600 bekommen hat. Und das scheint oder ist für mich letztlich dann auch einfach Beweis dafür, dass die Entwicklung des Unternehmens in die richtige Richtung geht.
Du hast Velo3D erwähnt, US-amerikanisches Unternehmen, sozusagen Konkurrent. Und ich hatte das so ein bisschen mitverfolgt. Das war ja schon auch ein bisschen dubios mit Serena Williams, Tennisspielerin. Und das Ganze kam dann in Form eines Speckmantels an die Börse. Wenn wir uns jetzt aber mal so ein bisschen die Zahlen anschauen, auch Ausblick etc. Lukas, was für Erkenntnisse siehst du da gerade so mit Blick jetzt auch auf Velo3D?
Naja, mit Blick auf Velo3D muss man eigentlich sagen, dass da aktuell noch sehr viel Luft bezahlt wird, weil wenn man sich mal die ersten drei Quartale 2021 anschaut, dann hat die Gesellschaft 17 Millionen US-Dollar gemacht an Umsatz. Man konnte zwar den Umsatz um knapp 40% steigern, gleichzeitig hat man aber einen operativen Verlust von knapp 39 Millionen US-Dollar erzielt. Das heißt, mehr als das Doppelte vom Umsatz wurde hier als Verlust erzielt, aber wie so oft in den USA ist es eben so, dass hier insbesondere die Zukunft bezahlt wird, und die Zukunft sieht zumindest, was die Präsentation auch angeht, sehr positiv aus. Man will also den Umsatz von 2021, der bei 26 Millionen angestrebt wurde, auf knapp 940 Millionen Euro im Jahr 2026 steigern. Also das ist eine Dimension, die hier angestrebt wird, die Erwartungen oder die Ambitionen von SLM deutlich in den Schatten stellt. Also da ist die Prognose von SLM ja wirklich sehr konservativ dagegen. Gleichzeitig strebt die Gesellschaft aber eine EBITDA-Marge bei diesem Umsatz von 34% an. Und wenn man das jetzt einfach mal so als Benchmark ansieht, dann sieht man eben, was grundsätzlich für Margen auch in diesem Segment oder in diesem Markt möglich sind. Gleichzeitig ist natürlich Velo3D mit einer Bewertung von 1,3 Milliarden US-Dollar aktuell ein Vielfaches dessen wert, was SLM aktuell wert ist. Das heißt, hier wird wirklich die Zukunft für das Jahr 2024, 25, 26 antizipiert. Und Velo3D ist auch insgesamt noch deutlich jünger. Das heißt, die Historie ist noch gar nicht so lange. Das heißt, die Gesellschaft gibt es jetzt seit 7 Jahren gegenüber SLM, die es jetzt schon seit fast 20 Jahren gibt. Die installierte Kundenbasis oder Maschinenbasis ist viel geringer. Die angemeldeten Patente oder generell die Patente sind deutlich geringer. Der Marktanteil von SLM wird mit über 10% angegeben. Der Marktanteil von Velo3D wird mit unter 3% angegeben. Die installierte Maschinenbasis gibt SLM mit über 650 an. Bei Velo3D sind es unter 50. SLM ist auch für der Branchentiefe breiter aufgestellt mit Aerospace, Auto, Energy, Medical. Da ist Velo3D nur im Aerospace und im Energy-Bereich aktiv. Das heißt also, eigentlich ist die Basis für SLM viel breiter. Und Velo3D ist da eben sozusagen der ambitionierte Newcomer. Aber das soll man natürlich jetzt nicht despektierlich klingen. Das muss man, glaube ich, schon auch grundsätzlich ernst nehmen, weil da auch durchaus viel Geld dahinter steckt. Aber es zeigt grundsätzlich mal, welche Fantasie hier in dem Markt steckt. Und das zeigt sich eben auch in den Prognosen, die Velo3D hier aktuell kommuniziert.
also die US-Amerikaner am Kapitalmarkt gewohnt großspuriger. Ich glaube, so kann man das mal höflich formuliert sagen. Wir kommen noch zu einem Punkt, der hier so ein bisschen vielleicht auch das Sahnehäubchen bei dem Unternehmen ist, die Aktionärsstruktur. Ich nenne mal eine spannende Aktionärin. Naja, sie ist es nicht direkt. Katie Wood ist hier drin mit ihren ARK Force. Gut, für manche ist das ein Kontraindikator, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wir haben noch einen anderen Investor, auch aus US-Amerika, der deutlich größer investiert ist. Lukas, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, auch so ja, in Bezug auch ein bisschen auf die Entwicklung, wie das Ganze so entstanden ist.
Genau. Und zwar handelt es sich hier eben auch um Paul Singer, der hier mit Elliott aktiv ist und ja ungefähr 22% an SLM direkt hält, aber auch des Weiteren über Wandelanleihen noch investiert ist. Wie kommt die Beteiligung überhaupt zustande? Es war, da müssen wir ein paar Jahre zurückgehen, ins Jahr 2016. Da gab es einen Übernahmeversuch oder ein Übernahmeangebot von General Electric im September 2016. Damals war General Electric bereit, 38 Euro je Aktie zu zahlen. Das sind 683 Millionen Euro damals gewesen. Das wäre heute, wenn man jetzt mal alle Wandelanleihen und auch die potenziellen Wandelanleihen noch als Basis nimmt, einen Wert von 22,60 Euro. Damals war es so, dass sich Paul Singer eben bei SLM eingekauft hat und auf einen höheren Übernahmepreis spekuliert hat, wie das eben auch bei anderen Gesellschaften schon das ein oder andere Mal gemacht wurde von ihm. Und in dem Fall hat er sich aber verzockt sozusagen. Er hat sich da verspekuliert und General Electric hatte eben dann nicht den Preis erhöht, obwohl Vorstand und Aufsichtsrat auch hier für die Annahme des Übernahmeangebotes plädiert hatten. Die Annahmeschwelle war eben auf 75% gesetzt und letztlich wurden aber lediglich rund 47% der Aktien angenommen. So, und dann war es natürlich so, dass Paul Singer, und das sieht man auch in der Historie, durchaus aktiv war, was das Thema Management angeht. Es gab eine Reihe von Managementwechseln. Seit 2020 ist jetzt, wie gesagt, das aktuelle Management aktiv und Paul Singer ist aber gleichzeitig eben auch ein wichtiger Finanzierungspartner für SLM, weil, wie gesagt, im vergangenen Jahr war man noch defizitär, auch in diesem Jahr wird man noch defizitär sein. Und in dem Zusammenhang wurde jetzt jüngst auch bekannt gegeben, dass eine Wandelanleihe, die im Oktober diesen Jahres ausgelaufen wäre, um 2 Jahre verlängert wird bis Oktober 2024. Gleichzeitig wird aber auch die Verzinsung für diese Wandelanleihe nochmal um 200 Basispunkte auf 7,5% erhöht. Das Interessante ist, dass diese Wandelanleihe einen Wandlungspreis von 42,40 Euro hat. Soweit ich weiß, ist dieser Wandlungspreis unverändert. Dann gibt es noch weitere Wandelanleihen. Zum einen eine aus dem Jahr 2020 über 15 Millionen. Die hat einen Wandlungspreis von 6,75 Euro. Im vergangenen Jahr wurde eine Wandelanleihe ausgegeben, auch über 15 Millionen. Und jetzt wird gerade darüber abgestimmt, dass es eine dritte Wandelanleihe gibt, also eine dritte Tranche, nochmal über 30,2 Millionen Euro. Und hier soll aber letztlich auch darauf verzichtet werden, dass bestimmte Bedingungen erfüllt werden sollen. Und das ist zum einen, dass die Gesellschaft bis zum 31.08.2023 in den 4 vorangegangenen Quartalen über 120 Millionen Umsatz erzielt haben muss oder eben ein Kontrollwechsel bzw. ein Übernahmeangebot erfolgen muss. Das soll jetzt gestrichen werden, um wahrscheinlich einfach der Gesellschaft hier mehr Flexibilität zu geben. Dazu hat sich die Gesellschaft im Juli vergangenen Jahres auch nochmal im Rahmen einer 5%igen Kapitalerhöhung neues Geld erhalten. Die Aktien wurden bei 17,25 Euro platziert. Insgesamt hat die Gesellschaft damit 25 Millionen Euro eingesammelt. Und das ist letztlich einfach auch die wichtige Basis, um die Finanzierung bis zum Break-Even, aber eben auch zum Cashflow-Break-Even sicherzustellen, weil der operative Cashflow wird nicht vor 2023 positiv sein. Und was den Free Cashflow angeht, könnte das sich auch nochmal gegebenenfalls ein Jahr nach hinten verschieben oder könnte es nochmal ein Jahr länger dauern bis 2024. Aber mit diesen weiteren 30 Millionen, die dann jetzt in der dritten Tranche dann abgerufen werden würden, ist das Unternehmen, glaube ich, für den Moment erstmal ganz gut finanziert. Und ja, das ist letztlich dann natürlich auch, gerade wenn wir nochmal auf das Thema Übernahmefantasie zu sprechen kommen, ein ganz interessanter Hinweis, dass auch das Management da nicht ganz unbedeutend ist in dem Zusammenhang meines Erachtens, weil es sowohl der Vorstand, der Vorstandsvorsitzende als auch der Finanzvorstand vorher bei General Electric waren. Das bringt natürlich eine gewisse Nähe mit sich. Es gibt auch weitere Mitglieder aus der zweiten Führungsebene, die eine General Electric-Vergangenheit haben. Und natürlich spielt hier immer auch eine entsprechende Übernahmefantasie mit, weil natürlich die Möglichkeit besteht, dass Paul Singer hier auch irgendwann mal den Exit sucht. Aber ich glaube, aktuell fokussiert sich das Unternehmen oder das Management erstmal auf die operative Entwicklung, um hier organisch in den kommenden Jahren sich weiterzuentwickeln. Und ja, wenn die Gesellschaft bzw. das Management es eben schafft, im Jahr 2026 diese 355 Millionen Euro zu erzielen an Umsatz und über 20% EBITDA-Marge zu erzielen, dann sind wir eben bei diesen angesprochenen über 70 Millionen EBITDA. Und dann muss natürlich jeder entscheiden, was ist jetzt ein angemessener oder fairer Multiple auf dieses EBITDA. Und aber ich glaube, dass wenn die Gesellschaft das erreicht, dann ist die Aktie aus meiner Sicht ein sehr interessanter Investment-Case.
Eine extrem spannende Aktie und jetzt mal abseits von ja möglicher Übernahmefantasie natürlich die große Frage, zieht jetzt die Nachfrage an? Wir können da vielleicht auch nochmal eine Folie einblenden, die fand ich ganz spannend in der Präsentation. Da zieht das Management natürlich große Vergleiche zum Internet, aber auch Elektromobilität und zeigt halt auf, dass wenn da irgendwo mal dieser Punkt erreicht ist, wo eine Annahme im Markt ist und die Nachfrage losgeht, dass es dann halt exponentiell hochgeht und das ist hier natürlich auch einer der Knackpunkte. Ist das jetzt soweit auch mit dem Game Changer NX12600 der neuen Generation oder zieht es sich möglicherweise doch? Also wie immer viel Chancen, aber auch viel Risiken von unserer Seite aus. Natürlich auch nochmal der Hinweis, dass es sich nicht um eine Anlageempfehlung handelt und Lukas mit seinem Fonds eben indirekt groß investiert ist. Ich auch privat ein paar Aktien halte, was wir auch immer transparent offenlegen. Und wir freuen uns jetzt natürlich, wenn ihr uns in den Kommentaren wissen lasst, was ihr von der Aktie haltet und auch gerne mal ja einen Wunsch äußert, welche weitere Aktie ihr spannend findet. Lukas, vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen eingrenzen. Wir können auch noch ein Factsheet hier von dir einblenden von dem Fonds. Wo liegt da so ein bisschen dein Fokus, den du bei dem Fonds hast, damit dann eben auch die Zuschauer wissen, was für Aktien letztendlich hier auch in das Format dann gut reinpassen?
Ja, im Prinzip sind es immer drei Faktoren. Zum einen eine interessante Wachstumsstory, getrieben durch entweder strukturelles Wachstum, neue Produkte oder Technologien, in dem Fall eben neues Produkt bei SLM, die neue Maschinengeneration, oder auch gesetzliche Vorgaben oder gesetzliche Initiativen, von denen ein Unternehmen profitiert. Dann zum anderen das Thema Profitabilität. Das ist jetzt hier eben auch zunehmend in Reichweite. Das heißt, dass das Unternehmen eben profitabel arbeitet und auch entsprechend eine hohe Profitabilität dann perspektivisch erreichen kann. Das heißt, ein skalierbares Geschäftsmodell aufweist und zum dritten dann auch natürlich entsprechend positive Free Cashflows erzielt und das einhergeht mit entsprechend hohen Kapitalrenditen. Das heißt, dass das Unternehmen einfach entsprechend effizient mit dem eingesetzten Kapital der Anleger arbeitet, was wiederum auch für mich ein entsprechender Indikator ist oder ein Indikator dafür ist, welchen Multiple man dem Unternehmen am Ende dann auch zuspricht.
Also gerne ein Kommentar von euch hier unten, welche Aktie ihr für spannend haltet, welche wir mal besprechen sollen, die so in dieses Beuteschema passt. Und wir verweisen ja auch gerne nochmal auf ein anderes Video. Wir haben ja sogar schon zwei gemacht, einmal zur Limes Schlosskliniken und auch zur Allgeier SE. Wir blenden sie abschließend mal ein. Gerne auch mal bei dem Video vorbeischauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ich darf nochmal ein ganz großes Dankeschön sagen, Lukas, dass du heute mal wieder mit dabei warst und so eine spannende Aktie vorgestellt hast.
Sehr gerne, Paul. Bis bald.